HR Info. Die Reportage.
Mit Liane Stahl. Harris Tweed ist wohl der Rolls-Royce unter den Wollstoffen. Gewebt wird er auf den äußeren Hebriden, die wie ein Riegel vor der Nordwestküste Schottlands liegen. Weber auf Harris und Lewis produzieren in ihren kleinen Hütten auf altertümlichen Webstühlen den exklusiven Stoff, der dann das Gütesiegel Harris Tweed bekommt. Das Geschäft der Weber war schon fast ausgestorben, bis Nike den Wollstoff von den Hebriden für seine Schuhproduktion entdeckt hat. Unser Korrespondent Jens-Peter Marquardt hat die Weber besucht und dabei viel erfahren über die Geschichte und die Traditionen der äußeren Hebriden.
Donald John McKay setzt sich erst einmal an seinen alten Hattersley-Webstuhl und beginnt wie auf einem Fahrrad zu treten. Klappernd fliegen die Fäden in verschiedenen Farben von links nach rechts und von rechts nach links. Reihe um Reihe schließt sich an den Wollstoff an.
Dieser Webstuhl ist jetzt etwa 50 Jahre alt. Aber das Design stammt schon aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Die meisten Weber benutzen heute neue Webstühle, die einen doppelt so breiten Stoff liefern, 150 cm. Dieser hier liefert eine Breite von 75 cm. Ich habe auf dieser Art Webstuhl gelernt. Ich bin damit aufgewachsen, also bleibe ich dabei.
So, I'm staying with it. I know this one does me fine.
Donald John ist 67 Jahre alt. Er hat das Weben von seinem Vater gelernt, als er 12 war, und ist immer auf der Insel geblieben. Donald John hat die Höhen und Tiefen der Harris-Tweed-Produktion miterlebt, den Absturz in den 60er Jahren, als Kunstfasern wie Nylon und die Textilindustrie in Billiglohnländern den traditionellen Wollstoff ablösten und die damals mehr als 1000 Weber auf den äußeren Hebriden aus dem Geschäft drängten. 2003 stand dann aber auf einmal ein Vertreter des US-Sportschuhherstellers Nike vor Donald Johns Webhütte und fragte ihn, ob er nicht vielleicht Harris Tweed für eine neue Schuhkollektion weben könne.
Am Anfang wollten sie 25 Meter von mir. Sie schickten mir eine Zeichnung mit dem Muster, das ihnen vorschwebte. Und ich sagte, ich kann das machen. Ich habe ihnen dann aber noch andere Muster geschickt, die ich bereits gewebt hatte. Die haben sie dann genommen und ihre eigene Zeichnung vergessen. Ich habe 800 Meter davon für Nike gewebt. Doch sie wollten immer mehr. Anfang 2004 orderten sie, wie ich zuerst glaubte, 950 Meter, die in 10 bis 12 Wochen fertig sein sollten. 2 Stunden später aber kam meine Frau zu mir und sagte, sie hätten nochmal angerufen und wollten tatsächlich 9500 Meter. Viel zu viel für mich allein. Ich habe also die anderen Weber gefragt und auch die Showboast Wollfabrik, die damals vor der Pleite stand und nur noch 3 Tage in der Woche arbeitete. Am Ende wollte Nike sogar 20.000 Meter. Und aus der 3-Tage-Woche in der Showboast Mill wurden 24 Stunden Arbeit an 6 Tagen in der Woche.
So rettete die junge Marke den guten alten Harris Tweed. Auch Converse und Clark fingen an, Schuhe mit Wollstoff-Applikationen zu produzieren. Und Pariser Modeschöpfer wie Chanel und die Londoner Punk-Ikone Vivienne Westwood setzten plötzlich wieder auf den Tweed von der Insel. Der Harris Tweed hat zwar noch bei weitem nicht die Rekordproduktion von Mitte des vorigen Jahrhunderts erreicht, aber Nike hat immerhin einen neuen Aufschwung ausgelöst, sodass die Harris Tweed-Produktion auf den Inseln wieder mehr als 200 Menschen Arbeit gibt. Heute werden aus dem exklusiven Wollstoff nicht nur Jacketts hergestellt, sondern auch Vorhänge, Möbelbezüge, Taschen, Portemonnaies, ja sogar Handyschutzhüllen. Von seiner Webhütte aus hat Donald John McKay einen grandiosen Ausblick auf die einsame Bucht von Luskentyre an der Westküste von Harris, auf den Strand, die Dünen, die Schafswiesen, die Heide. Es ist diese Aussicht, die ihn zu seinen Wollmustern inspiriert.
I use the
Ich nutze die Farben um mich herum da draußen. Die Seemuster, die Farben an Land in unterschiedlichen Schattierungen. Die Insel im Sommer, im Herbst, im Frühling, im Winter. Ich versuche, sie in mich aufzunehmen und daraus Tweed zu machen. Aus dem Land entsteht der Stoff.
Lady Herbert was a millionaire who actually whose parents.
Lady Herbert war eine Millionärin, die zwei Schlösser auf Harris geerbt hatte. Sie wollte der ziemlich armen Inselbevölkerung helfen. Sie hatte gute Kontakte. Ihre Familie hatte Verbindungen unter anderem zum russischen Adel und zu Königshäusern. Die Lady machte aus dem Tweed von Harris in der Mitte des 19. Jahrhunderts eine exklusive Marke, verzehnfachte den Preis, sorgte dafür, dass nicht mehr nur die Bauersleute sich darin kleideten, wenn sie nach ihren Schafen schauten, sondern auch die Londoner Gesellschaft und reiche Leute anderswo ebenso. Der Adel im Lande fing an, Harris Tweed in den traditionellen Mustern der Familien weben zu lassen. Das Geld floss zurück zu den Menschen auf der Insel und hielt sie am Leben. Lady Herbert war eine große Philanthropin.
Gave the money back to the local people to keep them alive. She's a philanthropist.
Ronnie McKenzie verschwindet fast zwischen den Stoffballen, den Stoffmustern, den Harris-Tweed-Jacken und Taschen in seinem ziemlich zugeramschten Lewis Loom Center auf einem Hinterhof am Hafen von Stornoway, dem Hauptort der Insel. Ronnie, der mal Textilingenieur war, weiß so ziemlich alles über Harris Tweed und erzählt es gern den Kunden, die bei ihm vorbeischauen und hoffentlich auch etwas kaufen. Tweed kam und kommt aus vielen Gegenden Großbritanniens, doch Harris Tweed ist eine eigene Marke. Um den Stempel mit dem Reichsapfel und dem Malteserkreuz zu bekommen, muss der Stoff auf den Inseln der äußeren Hebriden gewebt sein. Und nicht etwa in der Wollfabrik, sondern zu Hause, in den Hütten der Weber, handgewebt, wie Ronnie betont.
It must be handwoven at home, and then comes back to the mill for washing and shrinking and finishing.
Handgewebt mit der Kraft der Beine. Denn nur die Füße der Weber und keine Motoren dürfen die Webstühle antreiben, wenn der Stoff am Ende das Harris-Tweed-Siegel tragen soll.
Das hier ist der allererste Schritt der Produktion. Hier wird die geschorene Wolle der Schafe angeliefert. Sie wird gewaschen und dann gefärbt. Das Färben dauert 1 bis 2 Stunden. Die Harris Tweed Wolle bekommt hier ihre einzigartige, kräftige Farbe.
Ruth Messon ist die Marketingmanagerin von Harris Tweed Hebrides. Das Unternehmen betreibt die größte der 3 Wollfabriken auf der Insel, die Shawburst Mill, die einst vor der Pleite stand. Heute arbeiten hier wieder 70 Frauen und Männer. Die Spinnerei übernimmt den gesamten Produktionsprozess, nur eben nicht das Weben. Nach dem Weben kommen die Stoffe noch einmal zurück in die Fabrik, unter anderem zum Balken.
We sell it all over the world. Our biggest markets
Wir verkaufen in alle Welt. Der größte Markt ist immer noch Großbritannien, dazu die anderen europäischen Länder, Japan, die Vereinigten Staaten. Insgesamt sind es etwa 60 Länder, in die wir exportieren. Die Japaner wollen meist sehr leuchtende Farben. Die Europäer sind dagegen ein bisschen zurückhaltender.
Die äußeren Hebriden liegen vor der Nordwestspitze Schottlands im rauen Nordatlantik. Schwere Stürme ziehen regelmäßig von Amerika herüber. Die Inselkette erstreckt sich über mehr als 200 Kilometer von Nord nach Süd. Im Norden bilden Harris und Lewis, die über eine Landbrücke verbunden sind, die größte Insel. Nach Süden schließen sich Uist und Barra und einige weitere kleine Eilande an. Die südlichen Inseln sind katholisch, haben sich bis heute der Reformation verweigert. Die nördlichen dagegen sind anglikanisch. Anders als sonst in Großbritannien hält man auf den äußeren Hebriden noch ziemlich strikt an der Sonntagsruhe fest. Es kann hier zu einer Herausforderung werden, am Tag des Herrn einen offenen Laden, ein offenes Restaurant oder auch nur einen Bus zu finden. Man hat viel Platz auf diesen Inseln. Insgesamt leben hier nur 27.000 Menschen. Es waren mal mehr, doch viele haben ihre Heimat verlassen, auf der Suche nach einer Zukunft auf dem schottischen Festland oder anderswo.
Verglichen mit Stonehenge sind die Steine von Callanish noch älter. Älter sogar als die Pyramiden von Gizeh, 5000 Jahre alt.
Victoria Harvey ist die Aufseherin des Callanish Besucherzentrums. Der Steinkreis von Callanish auf Lewis zieht jährlich etwa 120.000 Besucher an, die sich hier wie in Stonehenge vor allem zur Sommer- und Wintersonnenwende versammeln. Aus dem Steinkreis heraus haben sie einen atemberaubenden Blick über saftig grüne Schafswiesen und die blühende Heide auf den glitzernden Fjord vor Callanish. Ganz in der Nähe gibt es noch zwei weitere Steinkreise. Niemand kann genau sagen, warum die Menschen im Neolithikum hier in Callanish auf Lewis um einen 4 Meter hohen Monolithen herum 13 weitere mächtige Steinsäulen errichtet haben.
Wir wissen nicht viel über die Entstehung. Man glaubt, dass die Menschen hier bestimmte Rituale ausgeführt haben, dass es eine Art Himmelsobservatorium war, aus dem die Menschen heraus den Mond oder die Sonne beobachtet haben. Sicher aber war das hier ein Platz für Zusammenkünfte. Im 17. Jahrhundert glaubte man sogar, dass das Männer seien, die einen Hexenmeister in Steine verwandelt hat, weil sie nicht auf Gott hören wollten. Eine schöne Geschichte, aber wohl nicht wahr. Denn als die Steine hier aufgestellt wurden, gab es das Christentum noch gar nicht. Was auch immer stimmt, genau können wir das nicht sagen.
Jimmy steht vor seinem kleinen grauen Haus auf den Klippen nördlich von Callanish und zeigt auf die Flannan Isles am Horizont rund 20 Meilen vor der Westküste von Lewis. 1899 wurde dort der Leuchtturm errichtet, der noch heute Seefahrern den Weg weist und vor gefährlichen Klippen warnt. Ein Jahr später, im Dezember 1900, ereignete sich dort die Tragödie, die als Flannan Isles Mysterium in die Geschichte der Insel eingegangen ist, erzählt der 92 Jahre alte Jimmy.
Es gab drei Wärter in dem Leuchtturm da drüben. Man vermutet, dass einer rausging, um irgendetwas zu reparieren, dass er aber von der Heftigkeit des Sturms überrascht wurde und nicht wiederkam. Dann wollte wohl der zweite ihn suchen und kam auch nicht wieder. Und der dritte wollte wohl auch helfen und verschwand ebenfalls spurlos. Es war ein mächtiger Sturm.
Eine viel größere Tragödie ereignete sich am Neujahrstag 1919. Der Dampfer Isleair sollte die Soldaten, die aus dem Ersten Weltkrieg kamen, vom schottischen Festland zu ihren Familien auf Harris und Lewis zurückbringen. Die Isleair fuhr aber vor der Hafeneinfahrt von Stornoway auf ein Riff und sank. Ein Denkmal erinnert dort am Ufer an diese Katastrophe. Die Tragik dieses Neujahrstags vor 100 Jahren erfasst auch heute noch jeden, der dieses Monument aufsucht.
Anderswo mag der Erste Weltkrieg wirklich 1918 zu Ende gegangen sein. Hier auf Harris und Lewis dauerte er dann doch noch etwas länger. Die meisten Toten, die die Insel zu beklagen hatte in diesem Ersten Weltkrieg, The Great War, wie er in Großbritannien genannt wird, die ereigneten sich eben erst im Jahr 1919. Und so dauerte eigentlich hier der Erste Weltkrieg nicht von 1914 bis 1918, sondern bis 1919.
Nur 79 Männer schafften es damals an Land. 205, die die furchtbaren Seeschlachten des Weltkriegs oder die blutigen Kämpfe in den Schützengräben überlebt hatten, fanden hier bei ihrer Rückkehr nach Hause im eiskalten Wasser den Tod. Fast jede Familie auf Harris und Lewis hatte damals einen toten Angehörigen zu beklagen.
I've been going on the Gugga Hunt for 42 years, and I've been the leader of the hunt for the last 30 years probably.
Er sei 42 Jahre lang auf die Gugga-Jagd gefahren. Etwa 30 Jahre habe er diese Jagd auch geleitet, sagt John Dodds McFarlane. Gugas, zu Deutsch Basstölpel, sind große Seevögel, die auf der von Menschen unbewohnten Felseninsel Solerskea brüten, rund 40 Meilen nördlich von Lewis. Einmal im Jahr, im August, fahren 10 Männer vom kleinen Hafen Ness an der Nordspitze von Lewis nach Solerskea, um dort junge Basstölpel zu erlegen. Eine Tradition, die mindestens bis ins 16. Jahrhundert zurückreicht. Das Fleisch der Vögel, gepökelt gut ein Jahr lang haltbar, rettete die Inselbewohner, wenn Missernten Hungersnöte auslösten. Heute gibt es diese Nöte nicht mehr, aber die Jagd auf die Gugas ist geblieben. Die Bewohner von Ness sind die einzigen in ganz Großbritannien, die heute noch Seevögel jagen dürfen. Ein Gesetz erlaubt es ihnen, diese archaische Tradition fortzusetzen und zu pflegen. Die Teilnahme an der Jagd gilt in Ness als große Ehre. 2 Wochen lang bleiben die Männer auf Solerskea und folgen dort den uralten Ritualen. Schlafen unter Zeltplanen und beten morgens und abends. Sie arbeiten in Gruppen. Der erste hat eine lange Stange mit einer Schlinge, mit der er die Gugas aus dem Nest zieht. Der zweite einen Stock, mit dem er den Vogel totschlägt. Der dritte schneidet den Kopf ab. Das Ganze dauert nicht mehr als 3 Sekunden, entgegnet Dodds den Tierschützern, die die Gugga-Jagd als grausam verdammen.
Die einzigen, die sich darüber wirklich aufregen dürfen, sind vielleicht die Veganer, also die, die überhaupt kein Fleisch verzehren. Denn die Tiere, die wir töten, sterben viel schneller als die Tiere auf dem Schlachthof. Die jungen Gugas haben immerhin 4 Monate lang ein gutes Leben gehabt und sind dann innerhalb von 3 Sekunden tot. Darüber darf sich doch niemand aufregen. Wer Fleisch isst, sollte da lieber seinen Mund halten.
Über den Geschmack des Fleisches kann man allerdings streiten. Für die einen sind die jungen Basstölpel eine Delikatesse, den anderen ist das Pökelfleisch viel zu salzig. Der 65 Jahre alte Dodds McFarlane mag es. Wenn er mal eine Henkersmahlzeit bestellen müsste, würde er Gugga ordern. Gugga mit Kartoffeln.
If I was a condemned man, I was going to be hanged and my last supper would have been the Gugga. Gugga and potatoes. That would be my last supper.
Donald McSween treibt am Südrand von Ness seine Schafe zusammen. Border Collie Bud hilft ihm dabei. Der Hund fetzt über die Wiesen, springt über die Zäune, setzt den Schafen nach. Bud gehorcht aufs Wort, jedenfalls wenn Donald Gälisch mit ihm spricht. Der Jungbauer ist in Ness aufgewachsen, er hatte in der Schule ziemlich gute Noten, ging anschließend nach Glasgow auf die Universität. Doch Donald hat es nicht lange in Schottlands größter Stadt ausgehalten.
When I was in school, the kind of the position was, if you are smart, you have to leave.
Als ich zur Schule ging, hieß es, wenn du klug bist, dann musst du die Insel verlassen. Deshalb bin ich nach Glasgow gegangen, um Mathematik zu studieren. Doch schon nach einem halben Jahr wurde mir klar, die Großstadt ist nichts für mich. Also ging ich zurück, als hier die Lammungszeit begann, und bin seitdem auf der Insel geblieben. Aber ich bin froh, dass ich es ausprobiert habe. Jetzt weiß ich, dass ich hier am glücklichsten bin. I knew I'd done it and tried it and I was and I'm happy
where I am. Dabei ist die Schafzucht für ihn ein Zuschussgeschäft. Den Lebensunterhalt verdient der Jungbauer mit den Eiern, die seine 700 Hühner legen. Doch er liebt die Schafzucht.
I love working with sheep, but unfortunately it's not as easy to make money out of the sheep. So I've got the hens to pay the money and I've got the sheep for enjoyment and stress.
Die Schafe halte er einfach zum Spaß und wegen des Stresses, den sie verursachten, sagt Donald und lacht. Weil Schafe einfach dazugehören, zum Land, das seine Familie seit Generationen bewirtschaftet. Seine Herde besteht vor allem aus Blackface- und Cheviot-Schafen. Harris Tweed wurde früher aus der Wolle der Blackface-Schafe gesponnen. Heute macht man aus ihrer Wolle nur noch Teppiche, denn die Blackface-Wolle ist sehr hart. Der Harris Tweed-Träger heute bevorzugt weichere Wolle und die liefern die Cheviot-Schafe. Donald McSween ist 35 Jahre alt. Viele seiner Schulfreunde haben die Insel verlassen, leben heute auf dem schottischen Festland in den Städten. Donald aber ist auf dem Land seiner Eltern glücklich, auch wenn es im Winter ziemlich hart werden kann, draußen bei den Schafen, bei einem Sturm mit Orkanstärke und Starkregen.
It's okay on a nice day like this, but you try here in 100 mile an hour wind and pouring rain, it's a little bit different then.
Ich webe gerade ein blau-graues Karo-Muster mit drei verschiedenen Blautönen. Nein, es sind sogar vier Blautöne und ein Grau dazu. Dieser Stoff gehört zu meiner Standardkollektion. Meine Kunden kaufen es, um daraus Kleidung zu schneidern. Kissenbezüge, Gardinen, eigentlich kann man alles daraus machen.
Der Regen prasselt auf das Dach von Rebecca Huttons Webhütte in der kleinen Siedlung Northton im Süden von Harris. Die 37 Jahre alte Rebecca ist auch eine Rückkehrerin. Nach der Schule ging sie nach Aberdeen, studierte Betriebswirtschaft und arbeitete als Gälischlehrerin. Doch als ihre Mutter starb, kehrte sie zurück nach Harris, um sich um ihren geistig behinderten Bruder zu kümmern. Und sie lernte das Weben. Die Harris-Tweed-Behörde unterstützte sie dabei mit einem Förderprogramm für junge Weber. Und der große Donald John McKay, der nur ein paar Kilometer entfernt wohnt und arbeitet, gab ihr Tipps, führte sie bei den Kunden ein. Konkurrenz scheint auf Harris ein Fremdwort zu sein.
Ich kenne Donald John ja schon mein ganzes Leben lang. Als ich hier meine Webhütte einrichtete, gab er mir erst einmal einen Stoff zum Weben. Ich habe dann immer wieder Stoffe für ihn gewebt und gleichzeitig meine eigenen Muster entwickelt. Donald John war mein Mentor. Er behält sein Wissen nicht für sich, er will es an die nächste Generation von Webern weitergeben. Noch heute schickt er Kunden zu mir. Donald John ist einfach fantastisch.
Margaret Rowan hat zusammen mit ihren Nachbarn den Torf für den Winter gestochen. Sie muss die Briketts jetzt nur noch zu einem Haufen aufschichten vor ihrem Haus und ihrer Webhütte in Adderbrook im Norden von Lewis. Margaret Rowan, 58 Jahre alt, ist vor fast 5 Jahren hierher gezogen, aus Essex vor den Toren Londons. Sie ist also keine Rückkehrerin, hat keine familiären Wurzeln auf den äußeren Hebriden wie Rebecca Hutton oder Donald McSween. Sie hat sich einfach in diese Inselwelt verliebt und ins Weben. Von ihrer Webhütte hat sie einen traumhaften Blick über die Schafsweiden hinweg, über das Meer bis zum Horizont.
Das Licht und die Farben ändern sich ständig, fast von einer Minute zur nächsten. Vor einer Stunde hatten wir gerade einen wunderbaren Himmel, noch mit Wolken, aber darunter fing bereits das Meer an zu glitzern, wie ein Gemälde. Diese Farben und das Licht inspirieren mich immer wieder von neuem. Alle meine Tweets basieren auf dem, was ich aus dem Fenster sehe oder beim Spaziergang am Strand aufnehme. Das gibt mir neue Ideen.
Margaret Rowan verkauft ihre Stoffe über das Internet oder an Kunden, die zu ihr nach Adderbrook kommen. Sie hat den Harris Tweed weiterentwickelt. Ihre Designs gehen über die alten Harris Tweed Muster hinaus, über die traditionellen Karos und die Fischgrätmuster. Sie webt gern Streifen. Ihre Stoffe heißen Atlantik, Dunst, Sonnenaufgang oder Muschel. Die äußeren Hebriden sind Margaret Rowans neue Heimat geworden. Die schweren Stürme, die regelmäßig über Harris und Lewis fegen, schrecken sie nicht.
Ich bin ja direkt nach einem Monstersturm gekommen. Die Meteorologen hatten ihn damals Wetterbombe genannt. Meine Freunde und meine Familie waren ziemlich besorgt, als ich ausgerechnet hierher zog. Ob ich das aushalte, dieses Wetter, den neuen Lebensstil, ohne hier jemanden zu kennen. Sie hielten mich entweder für tapfer oder für verrückt. Aber ich bin weder das eine noch das andere.
Rau, aber herzlich. Über die äußeren Hebriden war das die Reportage von unserem Korrespondenten Jens-Peter Marquardt. Die Sendung finden Sie auch immer bei uns im Internet auf hrinforadio.de und natürlich in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Liane Stahl.